Ein Mann sieht rot oder würde gerne mal rot sehen oder wenigstens nicht immer nur grün, vielleicht ein Anti-Grün. Vielleicht sieht auch eine Frau rot. Eine Frau sieht nämlich auch rot und mit der Frau, die rot sieht, können wir, nachdem wir in der letzten Folge verliebt, verlobt, verheiratet, nun auch geschieden hinzufügen, denn mit der Folge, die wir heute besprechen, können wir das leidige Thema, das wir in der letzten Folge angefangen hatten, nämlich das leidige Kapitel Donald Pinupscott, auch sofort wieder abschließen. Wir reden heute über die MASH-Episode Alles nur Nullen, auf Englisch Peace on Us, die zweite Episode der 7. Folge, und auch diesmal ist wieder ein Mann, der hoffentlich nicht rot sieht, sondern was Schönes, nämlich mich im Videochat. Oh. Den Tobi. Hallo. Ach,
da geht mir direkt mein saftiges rotes Herz auf. Ja, ich grüße euch, ihr schönen roten Menschen, und auch dich, du schöner Mann.
Ich bin ein schöner Mann. Ich habe nichts Rotes an mir. Es ist schade. Du, mein Gesicht ist einigermaßen rot.
Du hast einen wohlgestutzten Bart.
Es ist, du auch, ja.
Warum ist eigentlich dein Bart dunkler als meiner? Meiner ist so weiß.
Ja.
Aber bist du älter?
Das, weil ich mir den unteren Teil nicht einfärbe. Ich habe keine Ahnung, das ist Genetik. Das ist, das wäre schön, wenn ich mir den Bart rot einfärbe, wäre untenrum dunkelrot und hier so ein knalle helles Rot. Du kannst dir den Bart richtig knallrot einfärben, weil er auf weißem Untergrund ist, es wird viel röter.
Das stimmt. Ich hatte ja mal im Bart rötlichen Touch drin. Ich war ja sonst immer blond, dann Straßenköter blond, dann grau. Aber im Bart hatte ich neben einigen braunen Haaren, also ganz komische Farbe wie im Gesicht, auch ab und zu mal ein rotes.
Ich hatte früher auch einen richtig roten Bart. Der ist mittlerweile auch nur noch so ein stumpfes Braunrot mit viel Grau und Weiß drin. Aber ich bin auf irgendeiner Italienreise auch schon mal als Barbarossa bezeichnet worden. Sehr schön, hat mir gefallen. Das fand ich, war ein Adelsschlag. Ist lange her. Das ist eher ein Barbar Bianca.
Aber sind wir doch erst Mitte 20.
Ja. Wir sind alle viel zu jung, um schon grau und weiß zu sein. In Würde ergraut und über Nacht erblondet, ja.
Ja.
Heino, über Nacht erblondet. Aha, der war schlecht.
Ja.
Margaret ist nicht mehr verheiratet. Ich musste an die drei Stooges denken. Die Komikertruppe kennst du noch. Es gibt einen herrlichen Sketch, in der Curly einen großen Eisblock einseift und rasiert. Den Grund dafür habe ich nie rausgefunden. Aber wie er das so macht als Friseur, macht er so den Friseur-Smalltalk über das Wetter, über dieses und jenes, und fragt dann irgendwann auch, während er den Eisblock eingeseift hat und ihm mit dem Rasiermesser den Seifenschaum abschabt. Ja. And are you happy or married? Das kommt nicht so richtig rüber. Das Wortspiel mit happily married, das geht total unter. Happy or married? Ja. Margaret ist happy or married.
Und dann ist sie happy divorced.
Und happy and divorced. Ja. War so viel Aufbau für so einen schlechten Gag. Aber es waren die Stooges, und alles, was die Stooges machen kann, gehört in diesen Podcast. Aus Gründen.
Wenn man. Es gibt keine schlechten. In der Situation gibt es keine schlechten Gags.
Ja.
Also nicht in dem Podcast hier. Das ist alles super. Das ist alles hochintellektuell und.
Obwohl wir ja eigentlich schon vor Jahren festgestellt haben, dass MASH eigentlich eher mit den Marx Brothers Art verwandt ist. Zumindest Hawkeye in den ersten Staffeln.
Ja. Ja. Aua, ja, ich stoße mich hier andauernd. Mein Büro ist zu klein.
Oder du bist zu groß.
Oder ich bin zu groß oder ich stecke mich hier immer in die letzte Ecke. Da bin ich auch noch unfähig zu reden hier in meinem Puff.
Ja, ich merke schon, wir haben schon wieder leichte Tonprobleme.
Ich höre dich gut.
Das ist gut. Das ist gut. Na gut. Schauen wir mal, wie wir die Aufnahme durchstehen. Weil wir das Ganze ziemlich kurzfristig angesetzt haben, auch wenn die Folge wahrscheinlich erst von der Aufnahme her 1-2 Wochen später erscheinen wird, wegen der drohenden Sommerpause, die keine werden darf, weil ich will in diesem Podcast keine Sommerpause haben.
Oh.
In Data sein Hals kann ich jetzt Woche für Woche einen kleinen Solo-Ersteindruck von der neuen Staffel Strange New Worlds geben. Im Sumpf könnte ich eine Solo-Folge Mesh besprechen. Ich glaube, da muss einfach eine Folge pro Monat jetzt reichen.
Das reicht auch.
Das reicht auch. Haben wir ja sonst auch. Habe ich dich relativ unvorbereitet hierher geholt und ich habe selber den Inhalt geschrieben vor knapp, was haben wir? Wir haben vor einer halben Stunde angefangen, also vor ungefähr 40 Minuten habe ich den Inhalt geschrieben. Mal schauen.
Dann hast du es wahrscheinlich besser gemacht als ich, wenn ich mir 3 Tage Zeit nehme.
Ja, das ist durchaus möglich. Ich weiß nicht. Es könnte sogar was sein. Ich habe es mir nicht nochmal durchgelesen. Mal schauen.
Davon kann man gut ausgehen.
Also.
Ich bin mal gespannt, um was es geht. Hau rein.
Ja, ich habe mir schon sowas gedacht. Warum ist denn hier? So. Die Stimmung im 4077. ist, gelinde gesagt, beschissen. Nicht nur sind alle von der letzten Party noch verkatert, auch hebt es nicht gerade die Moral, dass die Friedensverhandlungen in Panmunjom,
ich hätte auch noch nie gehört.
Panmunjom. In Panmunjom gerade nirgendwo hinführen und damit die Aussicht, bald nach Hause zu kommen, für alle auch nicht eben steigt. Die einzige, deren Laune auffallend gut ist, ist Margaret, die sich auf einen gemeinsamen Urlaub in Tokio mit ihrem Gotcha-Gatten freut. Zumindest so lange, bis sie erfährt, dass ihr Donald sich still und heimlich nach San Francisco hat versetzen lassen, um einem schwierigen Schatz, wir müssen reden, Ehegespräch mit ihr aus dem Weg zu gehen. Margarets Stimmung schwingt auf Rot. Doch das ist nicht die einzige, deren Laune kippt. Mitten in Hawkeyes sinistre Sinnierungen. Oh, was ist das für eine schöne. Schön, was habe ich da geschrieben? Sinistre Sinnierungen, dass er gerne auch mal eine andere Farbe sehen würde als immer nur das ewige Grün. Ein schönes Rot zum Beispiel. Oder wie Loriot sagt, ein gebrochenes Move. Ich finde ein gebrochenes Move viel besser als dieses doofe Rot. Ein schönes Rot zum Beispiel. Platzt Colonel Potter mit einer Hiobsbotschaft. Die Army in ihrer unendlichen Weisheit hat aus Personalmangelgründen die Rotationspunkte, die man sich verdienen muss, um nach Hause zu kommen, von 36 auf 45 erhöht. Erhöht.
Immer höher.
Immer höher erhöht. Hawkeye schäumt vor Wut. Ich mach mal einen Schluck. Meine Zunge. Macht Dinge, die sie gar nicht machen soll. Hawkeye schäumt vor Wut über die Army, ebenso wie Margaret über Donald schäumt. Und in einem Anfall von Wutschaum, steht hier, habe ich ja nicht so geschrieben, einem Anfall von Schaum, von Wut, schnappt er sich noch im blutbesudelten OP-Kittel den nächstbesten Jeep, weil das eine gute alte Mesh-Tradition ist, Jeeps klauen. Braucht man alle paar Staffeln, muss Hawkeye einen Jeep klauen, sonst wissen wir nicht, dass wir Mesh gucken. Das gehört sich einfach so. Ja. Und macht sich auf nach Panmunjom, um, wie er sagt, den Krieg zu beenden. Alle verzweifelten Versuche, Hawkeye unterwegs abzufangen, scheitern und er schafft es tatsächlich, die Friedensverhandlungen zu crashen, sich als General Tomlins Hausarzt auszugeben und sein Sprüchlein aufzusagen und wieder zu verschwinden. Derweil hat Margaret die harte Entscheidung getroffen, sie lässt sich von ihrem Arsch von Gatten scheiden. Gut so. Als Hawkeye ins 4077. zurückkehrt, empfängt ihn ein leeres Lager und ein einsamer, rotgewandeter, rotbehaarter und rotbeschnurrbarteter Mann. BJ hat Hogg eine Willkommensparty organisiert, zu der sich ihm zu Ehren alle im Lager rot eingefärbt haben. Und auch wirklich alle. Rot, alle. Eingefärbt, rot eingefärbt haben, inklusive Haare, Kleidung, Messezelt, Piano und die Getränke. Der einzige, der farblich noch heraussticht, ist Hawkeye selber, aber dem kann man ja auch abhelfen. Er bekommt mal eben eine schnelle rote Haartönung verpasst. Henna wahrscheinlich oder so. Womit sich die Haare eigentlich? Womit hatten sie die Haare?
Da hätte ich nämlich die. Wir kommen jetzt zu der Frage, wo kommt das Rote?
Wo kommt dieses Rote? Ein von General Tomlin zum Anschiss, heimlichem Lob und Bitte um einen dringend benötigten Diätplan entsandter Major wird kurzerhand auch ohne Haarfärbung zur Party eingeladen, weil er eigentlich ganz nett ist und außerdem schon die richtige Haarfarbe hat. Am nächsten Morgen sind wieder alle da, wo sie schon am Tag zuvor waren, verkatert beim Morgenappell und der Krieg geht auch wieder weiter. So. Ja. Das war ja gar nicht mal so gut. Also so viel.
Das war
brillant.
Viel, viel mehr als wenn ich 5 Zusammenfassungen.
So, wo kommt eigentlich die rote Haarfarbe her? Du wolltest da gerade was sinieren.
Ja, vor allem, wo kommt sie her und warum wählen sie ausgerechnet rot? Sie sind in einem Kriegslazarett. Die sehen wahrscheinlich, wir sehen definitiv sehr viel rot. Muss es da unbedingt rot sein? Oder haben sie gesagt, rot ist das, was wir am meisten haben mit irgendwelchen Konserven? Danach hätten sie sich auch mit Blut eingefärbt, was ich jetzt auch bezweifle. Wo kommt das Rot her?
Wo kommt das Rot her? Warum rot? Ich meine, Hawkeye hat da an der Schnapsdestille einen kleinen gelben Lampignon mit roten Kordeln dranhängt, den wir auch vorher nie gesehen haben, aber der hängt da. Hätte auch genauso gut gelb sagen können. Und dann nimmt er sich eine von den Kordeln und fummelt sich das so ans Hemd, weil Colonel Potter gute Laune und Verschönerung befohlen hat. Deswegen hat BJ auch ab dieser Folge offiziell den Schnurrbart, weil er sich rasieren musste, weil er komplett so behaart im Gesicht war der vorher und nachher nie wieder. Und ab der Folge hat er den Schnurrbart, nur dass es nicht stimmt, weil er den Schnurrbart nämlich schon in der ersten Episode hat. Nur da gab es keinen Grund dafür. Jetzt hat er den. Das war einfach die Produktionsreihenfolge war vertauscht worden. Aber wieso rot? Hätte auch blau sein können oder gelb oder Mauve oder Aubergine.
Mauve wäre, ja, hätte gelb eventuell da zur damaligen Zeit rassistische Ressentiments nach sich gezogen?
Ach nee, das glaube ich jetzt eigentlich glaub nicht. Das hättest du mit Rot dann auch wieder irgendein. Rot kann Rot ja dann auch die Kommunisten.
Ja, oder die Rothäute.
Die Rothäute, ich weiß es nicht. Ich glaube, da war man ehrlich gesagt zu der Zeit noch nicht, nicht so sensibel drauf. Rot, ich frage mich halt nur, womit haben die sich eingefärbt, dass die am nächsten Morgen alles wieder abgewaschen hatten? Beim nächsten Morgenappell hat niemand mehr rote Haare. Und auch Winchester hat keine rote Glatze mehr und auch Potter hat keine rote Glatze mehr. Die haben ja wirklich sehr dünnes Haar zum Teil und die haben sich nicht nur die Haare, sondern auch die Blätter, die Kopfhaut eingefärbt. Und
schön, was ihnen sehr gut gestanden hat, wie ich finde.
Find ich auch. Die sahen überhaupt alle herrlich aus. Das natürlichste Rot hatte Margaret. Die hat sich tatsächlich die Haare so rot eingefärbt, die hätte es auch lassen können. Das sah aus wie natürliches Haselnussrot. Aber Henna habe ich mal nachgelesen, das wäre so in den 50ern die einzige Tönung, die einzige Farbe gewesen, mit der man Haare hätte rot färben können in den 50ern, weil es gab da noch nicht so viel und das hätte noch monatelang gehalten. Das wäre nicht am nächsten Tag, also das kann eigentlich nur Wasserfarbe oder so gewesen sein.
Aber auch da, wo haben die die her?
Ja. In den Mengen, weil die ja, ich meine, die haben nicht das Lager eingefärbt. Das Lager sieht noch genauso aus wie vorher, weil wir sind in einem Kriegsgebiet. Ein knallrotes Lager hätte wahrscheinlich feindlichen Beschuss auf sich gezogen. Es ist nur das Innere des Messezelts rot eingefärbt mit Fahnen und Fähnchen und das Klavier. Und das finde ich so schade, dass in den kommenden Folgen das Klavier, wenn es dann wieder im Offiziersclub steht, nicht rot ist. Die hätten die Farbe behalten sollen.
Aber vielleicht haben sie ja eine so flüchtige Farbe genommen, dass die wieder verduftet ist. Rote Beete vielleicht.
Rote Beete? Mit roter Beete rote kann man Beete toll... Hm, ja. Ja, aber wo kriegen die rote Beete-Konserven? Man weiß nie, was es bei der Armee zu essen gibt. Rote Beete ist möglich. Mit rote Beete kann man ganz toll Essen einfärben. Es wird dann meistens allerdings eher rosa.
Ja, ich habe noch nie damit gefärbt. Ich mochte es auch früher nicht. Mittlerweile esse ich rote Beete gerne, ja, aber es färbt halt wie Sau, ne?
Und wie? Ich färbe ja gerne an Ostern Rühreier mit rote Beete ein. Wenn man das richtig macht, dann kriegen die so ein richtig sattes, fettes Pink.
Sieht das nicht fies aus?
Nein, das sieht gut aus. Wenn da noch deine rote Beete-Stückchen drin sind, die dann so dunkelrot sind. Und es schmeckt vor allem auch richtig lecker.
Okay.
Und dann noch Petersilie dazu als Kontrastgrün. Das ist das Osterrührei, das ich schon seit Jahren mache.
Okay.
Ja, ich weiß, es ist speziell. Muss man nicht mögen.
Wo du gerade rot-grün sagst. Das wäre natürlich noch ein Grund, warum sie rot gewählt haben, im Kontrast zu grün. Ne? Die rot-grün-Blindheit zum Beispiel.
Ja, eigentlich klar. Ist der Komplementärkontrast.
Ja.
Rot und grün. Rot ist das Anti-Grün, wie sie sagen. Ja. Das stimmt. Ha. Aber es ist auch alles ein bisschen, die innere Logik macht nicht viel Sinn. Weil es fängt ja damit an, dass sie alle verkatert beim Morgenappell sind. Dann kommt Colonel Potter beim Morgenappell darauf zu sprechen, dass die Friedensverhandlungen in Stocken geraten. Dann kommt er, nachdem sie sich alle im OP gegenseitig angekackt haben, danach drauf, seine Offiziere zusammenzuscheißen und ihnen zähnefletschend, grinsend, gute Laune zu...
lächeln jetzt.
Oh, wie der die Zähne fletscht, das kriege ich gar nicht hin. Wahnsinn. Und also gute Laune zu befehlen, was nicht viel mehr bringt, als dass Winchester verkniffen lächelt und PJ eben dann einen Schnurrbart trägt. Und dann kommt Hawkeye irgendwie darauf... Also normalerweise wechseln sie die Klamotten ja immer schon in diesem Garderobenraum neben dem OP. Und nur in den ersten Staffeln sieht man die Ärzte auch außerhalb vom OP in den weißen Kitteln rumlaufen. Das haben die später nicht mehr gemacht, weil die einfach nicht mehr so schlampig waren.
Ne, sie hatten ja auch viele Jahre Zeit.
Ja, das stimmt. Und das ist das erste Mal wahrscheinlich seit weiß nicht wie vielen Staffeln, dass Hawkeye seinen weißen Kittel außerhalb vom OP vom OP-Zelt trägt, auch im Sumpf noch anhat und sich einfach noch nicht umgezogen hat, während BJ und Winchester schon geduscht und rasiert und sich umgezogen hat, hängt Hawkeye immer noch gammelig und versifft in dem OP-Kittel rum. Und sinniert irgendwie darüber, ja, wenn ich mir eine neue Uniform anziehen sollte, der ja sonst auch nicht immer Uniform trägt. Der trägt ja sonst auch Hawaii-Hemden. Dass das alles grün wäre und man muss mit dem Hintergrund verschmelzen, damit man nicht auffällt. Er möchte auch mal was anderes grün sehen. Und dann kommt die Nachricht mit den Punkten und dann dreht er durch und fährt zu den Friedensverhandlungen und das hat dann wieder irgendwie gar nichts mit Rot zu tun und aus irgendeinem Grund heißt dann auch noch der deutsche Titel alles nur Nullen, was ich auch nicht verstanden habe, vielleicht weil ich es mir nicht auf Deutsch angeschaut habe und deswegen nicht verstanden habe.
Also ich habe es ja auf Deutsch geguckt und weil mein Ausländisch ist halt nicht so gut. Mein kleines Gehirn ist da nicht in der Lage für.
Dein Engländisch,
ja. Das ist viel zu eng und ich glaube, dass Potter sagt, bezüglich der Friedensverhandlungen, das sind alles nur Nullen, irgend sowas.
Ach so. Oh Gott, das ist also so eine reine Brandübersetzung. Ich habe
im Schweinsgalopp geguckt.
Ach Gott, nee.
Aber ich finde die Übersetzung, also den folgenden Namen auf Deutsch, finde ich richtig scheiße.
Ja. Also wenn man diese reine Brandübersetzung nicht weiß, sagt die einem gar nichts.
Ja.
Das hat überhaupt keine Bedeutung. Ich meine, Peace on Us ist Frieden über uns. Das ist Peace on Us, ist dieser Friedenswunsch aus der Bibel. Klar, Friedensverhandlung. Aber man hätte irgendwas mit, das macht Sinn. Er geht zu den Friedensverhandlungen. Man hätte irgendwas mit Rot machen können oder so.
Ja.
Tatsächlich, ein Mann sieht Rot. Das ist ein Charles Bronson-Film. Aber das hätte als Titel gepasst.
Das hätte gepasst und es hätte auch mehr Sinn ergeben, irgendwie im großen Kontext. Ja. Ne? Weil in dem Fall wäre es nur ein winziges, unbedeutendes Zitat in der deutschen Übersetzung. Und man kann ja auch nichts ableiten.
Ja. Vor allem schon eine Übersetzung, die wahrscheinlich überhaupt keine richtige Übersetzung ist, sondern so eine freie Brandübersetzung. So ein Brandspruch, der nichts mit dem Original zu tun hat. Also ich könnte mich jetzt nicht wirklich erinnern, dass, wenn Potter das am Anfang sagt, wo das passen könnte, alles nur Nullen. Ich weiß nicht. Naja. Ich fand diesen Morgenappell schön am Anfang. Und vor allem, dass sich der wiederholt am Ende der Folge. Dass es quasi zweimal dasselbe ist, nur tatsächlich verkatert. Das sind zwei Tage. Und jeweils haben sie scheinbar am Abend vorher eine große Party gefeiert. Also so schlecht kann die Stimmung eigentlich nicht sein. Die sind nur verkatert.
Naja, oder sie haben sich halt besoffen, weil alles so schlimm ist. Frustsaufen. Aber davon sprach ja keiner. Ne? Man sprach ja eher von einer großen Party.
Ja, also die Party, die sie am Ende schmeißen sie Hawkeye zuliebe, weil Hawkeye etwas
gemacht hat. Die zweite sowieso, genau.
Genau, das ist die zweite Party, also die rote Party. Die schmeißen sie, weil Hawkeye was gemacht hat mit seiner kleinen Protestaktion, was allen guten Booster gegeben hat. Das ist sogar wörtlich die Übersetzung, weil Potter im Englischen davon spricht, a shot in the arm for all of us. Ja. Und das heißt aber, warum haben sie die erste Party gefeiert? Einfach nur, weil sie schlecht drauf waren, dann feiert man keine Party, dann hängt man sich einfach nur an die Schnapsflasche. Und das heißt, irgendwann muss wenigstens am Abend vorher die Stimmung gut gewesen sein, weil die Stimmung am Abend auf der Party ist ja auch gut, am nächsten Morgen ist sie aber wieder genauso beschissen wie vorher, weil sie alle verkatert sind. Also so richtig...
Ein Teufelskreis.
Teufelskreis. Und ich meine, sie saufen die ganze Zeit. Und sie operieren auch direkt jedes Mal vollkommen verkatert wieder und noch komplett unter Alkohol wahrscheinlich, unter Restalkohol.
Wer von uns hat das noch nicht gemacht?
Ja. Naja gut, jetzt sind die 50er, da war das auch normal.
Da war der Alkohol noch nicht so stark wie heute.
Ja, vor allem trinken war normal zu der Zeit. Ein Drink, ja, aber nur einen, ich muss noch fahren. Einen doppelten, ja, mit Eis, ich muss noch fahren. Oder mit Soda, ja, mit dem ich noch fahren muss. War normal zu der Zeit. Man hat einfach viel, viel getrunken. Das heißt, ob man da gearbeitet oder operiert oder gefahren hat, Alkohol war immer im Spiel. Und auch in den 70ern und 80ern war das auch noch nicht vorbei. Da ist man heute einfach ganz anders eingestellt auf Alkohol, auf den Alkoholkonsum, ja, den wahrzunehmen. Ich glaube, in den 80ern und 70ern und 80ern hat man sich da überhaupt keine großen Gedanken gemacht, dass sie ständig betrunken sind. Und trotzdem im OP stehen.
Vielleicht gehört das auch zum guten Ton dazu.
Ja, wahrscheinlich.
Damit sie alle nicht so zappelig waren, sondern eher entspannt.
Naja, klar, sie trinken wegen der psychischen Belastung, das hatten wir auch alle schon mal herausgestellt, aber es ist trotzdem schon ganz schön heftig, wenn man sieht, wie zerstört die bei den Morgenappellen jeweils sind und wie komplett verkatert. Beim zweiten ist ja sogar Faser Malkay noch richtig verkatert. Und dann kommen die Hubschrauber direkt und es geht sofort wieder weiter.
Ja.
Schon heftig. Ich mochte Radar, der jedes Mal versucht, richtig professionell zu sein. Beim ersten Mal mit Drillerpfeife. Colonel Potter nimmt ihm die Pfeife
weg. Die kriegen sie nach dem Krieg zurück.
Beim zweiten Mal hat er seine Trompete dabei und Potter zieht sie ihm so aus dem Mund. Das ist so geil. Das ist wirklich schön mit der Trompete. Also, es ist herrlich. Ja, es ist auch komisch. Also, man merkt hier auch den Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied zu vorher. Burns ist nicht mehr im Lager, sondern Winchester. Burns wäre beim Morgenappell vorne neben Colonel Potter gestanden, hätte sich wichtig gemacht, hätte den Appell abgenommen. Winchester steht in der Reihe und ist genervt und hat keinen Bock, hier zu sein. Und ja. Winchester hat sich rot eingefärbt und mitgesoffen. Der war schon vollkommen strack, als Hawkeye angekommen ist. Und hat ihm lallend zu verstehen gegeben, dass er ihn für ein wundervolles menschliches Wesen hält, ein Kompliment, das er sonst nur sich selbst gegeben hat. Burns hätte nie auf der Party mitgefeiert. Der hätte das nie mitgemacht. Der wäre von vornherein der Spielverderber gewesen. Winchester ist anders drauf.
Ja.
Und das, da merkt man halt, es hat sich ein bisschen was getan. Irgendwas passiert hier gerade. Tobi macht irgendwelche Sachen. Ich sehe ihn, aber ihr hört ihn nicht. Was macht denn der Tobi?
Also ja, ich musste gerade, hier passieren ja immer komische Dinge und in dem Fall Nachbarsdinge.
Oh, Nachbarn werden ausspioniert. Komm, sag mir, was die Nachbarn machen, wenn du es sagen darfst. Komm, verrat's mir.
Sie kamen einfach nur nach Hause, aber ich habe komische Geräusche gehört. Sie haben sich dabei unterhalten. Das ist manchmal schon seltsam genug.
Ach, schade. Ich habe jetzt auf irgendwas Spektakuläres gehofft.
Nein, ich wohne in einer Siedlung, da ist nichts Spektakuläres. Ich habe auch gedacht, es wäre spektakulär, aber leider nicht.
Nein. Weiß man es. Schade, eigentlich schade. Wenn man schon mal Nachbarn hat, die man ausspionieren kann, müssen die doch auch irgendwas Schmuddeliges machen. Wir müssen mal das Fenster zum Hof besprechen. Den Hitchcock-Film.
Ja. Ja. Und dann gucken wir noch die Simpsons-Folge dazu. Und ich glaube, in jeder Serie gibt es eine Fensterfolge.
Ja.
Wir sammeln mal Fensterfolgen und dann sprechen wir darüber. Und dann setzen wir uns auch noch selbst vors Fenster.
Das Ärgerliche ist, dass ich im Erdgeschoss wohne. Ich kann den anderen Leuten nicht richtig in die Fenster schauen, weil ich von unten nach oben schauen muss. Ich kann meine Nachbarn nicht ausspionieren. Mein natürlicher Voyeurismus wird hier durch die Umstände verhindert. Das ist beschämend. Andererseits, ich glaube, den Nachbarn will ich nicht in die Fenster schauen können.
Nee.
Der eine Nachbar, den ich tatsächlich ins Fenster schauen kann, weil der nicht an Vorhänge glaubt und das auch zu jeder unmöglichen Tages, vor allem zu Nachtzeit, hell erleuchtet praktiziert, den würde ich gerne nicht sehen müssen. In keinem Zustand. Vor allem würde ich nicht gerne jedes Mal nachts, wenn der nach Hause kommt, aufwachen, weil der wirklich hell erleuchtet, direkt gegenüber im ersten Stock. Also das knallt so richtig in mein Fenster rein. Das Licht voll aufdreht. Boah.
Vielleicht ist es ein Antivampir. Der braucht immer extrem viel künstliches Licht.
Wer sagt, dass Vampire kein künstliches Licht brauchen? Die dürfen nur kein Sonnenlicht haben. Aber das ist ja auch unterschiedlich. Ja. Ich muss demnächst mal mich mit Gregor zu dem Thema unterhalten, wie das ist mit den Vampiren. Es gibt ja Vampire, die bei Tageslicht durchaus nicht verbrutzeln und verbrennen.
Das stimmt.
Und andere glitzern einfach nur.
Ja, die Glitzervampire. Weil ich mich ja sowieso schon gefragt habe, warum sollte ein Vampir verbrennen, wenn er mit Sonnenlicht in Kontakt kommt?
Warum kann ein Vampir sein Spiegelbild nicht sehen?
Andere können sie auch nicht sehen.
Ja, das außerdem. Und warum? Weil er keine Seele hat. Ja, aber der Stuhl, auf dem der Vampir sitzt, hat auch keine Seele. Den Stuhl kann man sehen. Komischerweise die Kleidung, die der Vampir hat, kann man nicht sehen, weil sie auch keine Seele hat. Vampire kann man.
Wenn der Vampir seine Kleidung auszieht, könnte man sie dann im Spiegelbild sehen? Wahrscheinlich ja.
Gute Frage. Wenn er sie auszieht und über die Stuhllehne legt und sich dann draufsetzt, dann kann man die Kleidung sehen. Nicht aber den nackten Vampir.
Dann wird wahrscheinlich die Kleidung zu einem Teil des Vampirs.
Wahrscheinlich. Das ist auch quasi eine umgekehrte Schamhaftigkeit. Weil wenn man nur die Kleidung nicht sehen könnte, könnte man den nackten Vampir sehen. Wenn man die Kleidung, das macht keinen Sinn, oder? Vampire wissenschaftlich zu erklären, macht irgendwie keinen Sinn.
Wenn ein Vampir sich in ein Spiegelkabinett stellt, nackt, löst er sich dann auf?
Wenn ein Vampir sich in ein Spiegelkabinett stellt, gibt es ein noch langweiligeres Szenario? als ein nackter Vampir in einem Spiegelkabinett. Also für den Vampir. Für alle anderen, die sehen zumindest den nackten Vampir. Die sehen nur nichts in den Spiegeln. Aber der Vampir sieht nicht mal das. Der sieht gar nichts. Der sieht nur leere Spiegel. Traurig. Ja. Wie kommt man denn darauf jetzt? Blut, natürlich, wegen Blut. Rot und wegen Blut. Blut.
Aber auch da, wie rasieren sich Vampire? Oder wie schminken sie
nach
sich?
Gefühl, wenn sie sich nach Gefühl. Ja, es
ich
gibt,
hasse es.
Es gibt,
aber ich hasse es. Nein, mit nach Gefühl rasieren ist ekelhaft.
Naja.
Nur, also für mich, ich muss das sehen.
Ja, ja, aber es gibt ja Vampire, die man filmen und fotografieren kann. Das heißt, da macht man einfach ein Handy-Selfie und immer regelmäßig und schaut, wie weit man vorankommt. Als Vampir.
Aber die Physik hinter einem Foto ist doch ziemlich ähnlich der Physik hinter einem Spiegelbild.
Es sind Vampire, die kannst du nicht physikalisch oder wissenschaftlich erklären. Das ist einfach so.
Ach so.
Ja.
Ja, da ist was dran.
Ja, ich muss da mal den Gregor zu befragen. Der Gregor, das weiß ich, ich habe höchstes Vertrauen, der hört das jetzt und jetzt läuft ihm der nackte, kalte Schweiß über die Stirn. Der muss mir das alles plausibel erklären. Der wird nie wieder in diesem Podcast auftreten. Gregor, du bist jetzt dran. Ich will das alles wissen.
Ja.
Oder ich könnte den Sascha einladen. Der muss auch über Vampire Bescheid wissen. Ich meine, die machen Hotel Hyperion. Also bitte. Macht das der Sascha? Also auf jeden Fall der Gregor. Ja, ich denke schon. Die müssen Gregor über Vampire Bescheid. Aber es sind Buffy-Vampire. Buffy-Vampire sind wiederum komplett andere Vampire. Das sind eigentlich Dämonen. Vampire sind aber eigentlich keine Dämonen. Buffy-Vampire, glaube ich, haben ein Spiegelbild. Aber die.
Ich habe das nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, aber die sind. Nee.
Aber Buffy-Vampire vertragen kein Sonnenlicht.
Was kriegen die denn dann? Sonnenbrand oder platzen
die? Die fangen dann an zu rauchen und zu brennen und zu schmurgeln, aber die können sich irgendwas drüber werfen oder so eine Decke und dann qualmen die nur. Aber die würden dann verbrennen. Also die vertragen kein direktes Sonnenlicht. Die können im Schatten stehen oder indirektes Sonnenlicht. Die müssen nicht alles abdunkeln. Das finde ich immer ganz faszinierend, wenn ich Buffy anschaue, dass Angel in seiner Gruft oder Spike in seiner Gruft, dass die auch bei Tageslicht offene Fenster haben, durch die Sonne einfällt. Es ist überall Sonne in dem Ding, aber das scheint nicht zu stören, weil scheinbar nur direktes Sonnenlicht. Oder sie gehen um die sonnigen Stellen drumherum, das sage ich nie. Wir sind hier im falschen
Podcast.
Das heißt
aber, sie dürften zum Beispiel am Hauptbahnhof in Köln oder auch in Düx nicht bei Sonnenlicht außerhalb der Raucherzone stehen. Weil sonst würden sie ja außerhalb der gelb markierten Raucherzone rauchen.
Jetzt ganz lang furchtbare Geräusche machen. So weh hat das getan.
Ja, denk mal drüber nach.
Howdy.
Howdy. Außer sie tragen einen großen Sonnenhut, der sie schützt.
Ja, und was ist, wenn sie, nicht rauchen, sondern dampfen? Dürfen sie dampfen?
Oh.
Wir lassen die Vampire, wo sie hingehören. Was hältst du eigentlich? Ja, was hältst du eigentlich von Hawkeyes Protestaktion als solcher?
Ich finde Protestaktionen für den Frieden immer gut. Die Art und Weise, wie er protestiert, finde ich auf der einen Seite sehr übereilt. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie weit er in der Realität hätte fahren müssen. Er fährt ja einfach mal auf gut Glück drauf los.
Er kommt ja auch quasi am Messezelt am Ende an. Also er kommt.
Ja, er war auch nicht weit weg.
Das ist das Messezelt, wo die Friedensverhandlungen machen. Das ist das Gleiche. Die hätten wenigstens irgendwas anderes machen können. Aber du siehst dann, der hat doch das Lager nie verlassen. Das ist doch nur, das ist nur eins von den Zelten, wo sie ein Schild dran gepappt haben. Egal.
Aber dann die Art und Weise, wie er in das Messezelt, in das Friedensverhandlungsmessezelt kommt und sich dann da verhält, um quasi seine Rede zu droppen. Sagt man das so? Das finde ich sehr gewitzt und sehr unterhaltsam.
Es ist halt eine Protestaktion. Und es ist wie mit allen Protestaktionen. Wenn du der gleichen Meinung bist, findest du das toll. Wenn du anderer Meinung bist, findest du das schwachsinnig. Das ist im echten Leben ja ganz genauso.
Natürlich.
Protestaktionen sind meistens infantil, lächerlich, albern, kindisch. Es sei denn, du bist genau der Meinung und findest das gut und dann ist es ganz toll. Dann ist es Heldentum. Also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich Team Hawkeye oder Team Winchester bin. Nicht Winchester, es gibt diese eine Stelle, wo Winchester sich beschwert, oh ja, der ist ja nur abgehauen, damit ich mehr Arbeit habe. Nicht die Stelle, sondern die Stelle, wo Winchester sagt, Vollidiot. Hawkeye ist ein lächerlicher Vollidiot. Oder sowas in der Art. Das ist so, weil das, was Hawkeye macht, ist lächerlich, es ist infantil, es ist kindisch, es ist klar, er sagt, ich gehe jetzt los, um den Krieg zu beenden.
Es ist eine reine Impulssteuerung.
Reine Impulssteuerung.
Oder ungesteuert.
Ja, und es ist kindisch. Es ist halt wirklich kindisch. Er weiß, dass er den Krieg dadurch nicht beendet. Auch Hawkeye ist erwachsen genug, um zu wissen, dass er mit so einer Aktion den Krieg nicht beenden wird. Genauso wie wir alle wissen, die wir auch schon auf Demos waren oder irgendwelche Aktionen mitgemacht haben oder sie erlebt haben oder im Fernsehen sehen oder uns über, was weiß ich, über Klimakleber aufregen oder Klimakleber gut finden oder Fridays for Future, welche Stellung man auch immer dazu hat. Es ist, entweder findet man es gut oder man findet es lächerlich und kindisch oder man findet es kriminell. Also irgendwo in diesem Spektrum ist man immer angesiedelt. Und das ist halt auch hier, wir finden es gut, weil was Hawkeye macht, weil die Message die richtige ist.
Genau.
Und ist es wirklich gut?
Die Frage ist, hätte es richtig schlimm werden können? Es hätte ja auch als ein, es saßen ja wahrscheinlich Nordkoreaner auf dem Verhandlungstisch. Es hätte ja auch als Angriff gewertet werden
Eben.
Können. Also, und das wäre dann nicht nur infantil und dumm, sondern katastrophal hätte es enden können.
Absolut. Es hätte in vielerlei Hinsicht katastrophal enden können. Der hätte unterwegs beschossen werden können, der hätte dabei draufgehen können. Der Soldat, den er da mitnimmt, von der MP, der mit ihm mitfährt, hätte dabei auch draufgehen können. Also Hawkeye hat nicht nur sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, wenn er da einfach durch die Gegend fährt, was ja, wie wir das wissen, beim MASH immer ein Risiko mit sich bringt, wenn sie im Jeep unterwegs sind. Die werden immer wieder beschossen. Das heißt, er hat auch noch willentlich das Leben von einem anderen riskiert, der zwar MP ist, aber deswegen ja nicht böse, deswegen das nicht verdient. Und dann hätte der Hawkeye hätte verhaftet werden können. Hawkeye hätte was weiß ich was werden können. Die Nordkoreaner, wie du sagst, die hätten das als Angriff werden können. Der hätte genau das Gegenteil bewirken können von dem, was er sagt, nämlich statt den Krieg zu beenden, den Krieg erst richtig anschüren. Wer weiß, was noch passiert werden können, wenn die Nordkoreaner zu einer Kurzschlusshandlung gekommen wären und vielleicht einer eine Waffe gezogen hätte oder irgendwas. Also.
Richtig. Und es herrschte ja keine offizielle Waffenruhe.
Ja.
Sonst hätten sie ja nicht zu Beginn und zu Ende der Folge im OP stehen müssen.
Eben. Die hatten Verwundete. Das heißt, es ist der Krieg war noch weiter da. Und das bedeutet auch, Hawkeye ist desertiert. Der hat sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Der hätte eigentlich Potter
vor das Kriegsgericht
gemusst. Potter hätte den verhaften lassen müssen. Es war ja auch so, BJ und Winchester stehen im OP und es sind die einzigen Ärzte, die übrig waren, weil Potter in seinem Büro damit beschäftigt war, Hawkeye ausfindig zu machen und Hawkeye im Jeep in der Gegend rumfährt.
Es war auch richtig kollegenarschig dann von ihm.
Und in der ersten Episode dieser Staffel, die ich mir neulich auch noch angeschaut habe, das ist die hast du jetzt wahrscheinlich nicht parat, aber das ist die Kommandantensoße. Da geht es darum, dass Potter nach Seoul, glaube ich, abbestellt wird, weil ein neuer Oberbefehlshaber oder irgendwas, ein neuer General sich mit seinen leitenden Offizieren trifft und die eingroovt. Und Winchester ist verschnupft, verstopft, der ist krank, seine Nebenhöhlen sind verstopft und weigert sich, das Kommando zu übernehmen. Auch etwas, was Burns nie getan hätte. Der hätte noch im Streckverband nach dem Kommando gegriffen. Und dann muss Hawkeye das Kommando übernehmen. Obwohl er das nicht will, aber er muss. Und das ist für Hawkeye dann auch eine Lehre, weil alles nicht so leicht ist, wie es aussieht. Und harte Lehre und so weiter. Und an irgendeiner Stelle verschwindet BJ, weil er aus einem guten Grund, weil BJ von einem Verwundeten hört, der Hubschrauberpilot hat seinen Kollegen aus dem Schlachtfeld nicht mitgenommen, weil er nur die blutenden Verletzten mitgenommen hat, aber der andere war weiß im Gesicht und hatte einen Schock und BJ fliegt ohne zu fragen mit dem Hubschrauberpiloten aufs Schlachtfeld, um den anderen Soldaten, der da unter Schock war, zu retten. Sagt Hawkeye nicht Bescheid, der als Kommandant das eigentlich hätte absegnen müssen, weil zu dem Zeitpunkt auch gerade keine Verletzten unterwegs waren, aber in dem Moment, in dem BJ weg war, bekommt Hawkeye die Nachricht, dass ein großer Schwung Verwundeter ankommt. Und das heißt, es ist faktisch so gut wie niemand mehr übrig. Potter ist weg, BJ ist AWOL, es hat sich unerlaubt von der Truppe entfernt.
Ja.
Winchester ist krank, der läuft nur noch auf einem Zylinder, der ist also nicht mehr voll einsatzfähig und Hawkeye ist der einzige Arzt, der dann übrig bleibt. Das heißt, der weiß, wie das ist, wenn plötzlich, wenn die Ärzte nicht mehr voll besetzt sind. Und genau das macht er in dieser Folge. Er haut einfach ab und lässt die anderen alleine.
Und es ist ja gerade eine Folge her.
Ja, genau.
Das ist ja gerade Folge 2. Also, ja.
Aber vielleicht ist es auch nicht eine Folge her, weil BJ schon sein Schnurrbart hat. Wir wissen es. Ich hätte es schöner gefunden, wenn die Folge hier die erste gewesen wäre. Dann hätte das den Schnurrbart erklärt. Es hätte Hawkeye, ich weiß nicht, also irgendwie hätte es schöner gepasst.
Ja.
Auch weil ich finde, vielleicht hätte Margaret das auch verdient, als erste Folge sich von ihrem Donald zu trennen. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt einfach so lustig, diese Aktion ist und so spaßig und so, es ist irgendwie eine arschige Aktion.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Auch wenn der Grundgedanke ein guter war, aber scheiße umgesetzt.
Ja.
Also der Grundgedanke für Frieden zu sorgen, das meine ich damit.
Ja, der Grundgedanke.
Alles andere.
Ich würde nicht mal sagen, scheiße umgesetzt, aber es ist irgendwie, wenn man anfängt drüber nachzudenken, kommt man auf so viele Punkte, wo man merkt, das ist nicht wirklich gut, was er da gemacht hat. Es ist einfach nur, es sieht nur gut aus. Aber es hat ja auch nicht nachhaltig gewirkt. Am nächsten Tag geht alles wieder weiter und sie sind genauso verkatert wie am Tag zuvor. Also hätten sie auch so hingekriegt.
Und es zeigt aber auch mal wieder seine Überheblichkeit, was wir ja auch schon in anderen Folgen hatten. Er maßt sich an, dass er mit seinem Alleingang den Frieden schaffen kann. Zumindest behauptet er das. Ob er das wirklich glaubt, ist eine andere Sache. Aber er macht es dann einfach.
Ich glaube nicht, dass er das wirklich geglaubt hat, aber er maßt sich zumindest an, so wichtig zu sein, wichtiger als alle anderen. Er ist derjenige, der das jetzt hier machen muss. Er muss jetzt hier los. Und die anderen, ja, die bleiben halt zu Hause. Und die bleiben ja auch. BJ will ihm hinterher, aber Potter hält ihn zurück. Und BJ lässt sich zurückhalten. Und es ist halt Hawkeye, der mit allem irgendwie scheinbar durchkommt.
Ja. Der kleine Racker.
Der Racker. Der Schlingel. Ja.
Du hast die Folge auf Englisch geguckt, hast du gesagt, ne?
Mhm.
Was mir heute, ich habe es ja gesagt, auf Deutsch aufgefallen ist, anfangs haben sich Margaret und Hawkeye gesiezt. Und als er dann ausrastete und losfahren wollte, da haben sie auf einmal angefangen, sich zu duzen.
Ah ja. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. noch, das ist etwas, woran ich mich tatsächlich noch von früher erinnere, dass sie sich da angefangen haben zu duzen. Dass sie sich am Ende auf der Party, glaube ich, auch duzen, oder? Kann das sein?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Die da, ich glaube, da duzen sie sich, kann sogar sein, aber ich glaube, in den weiteren Folgen danach siezen sie sich ja wieder, ne?
Mhm.
Was, aber das ist halt auch das Deutsche, ne? Die deutsche Übersetzung mit you, du, sie.
Ich glaube, sie haben hier etwas gemacht in der deutschen Übersetzung, das ganz gut funktioniert und auch gut den Sinn erfasst, weil Margaret und Hawkeye sind hier an dieser Stelle, wenn sie sich da im Lager begegnen, Hawkeye wütend ist, ein Kanister rumkickt, dann kommt von der anderen Seite Margaret, kickt den gleichen Kanister und sie sind gerade wirklich richtig wütend und sie blaffen sich gegenseitig an und ihre Probleme und dann merken sie, ach, der andere, die andere hat ja auch ein Problem und fragen dann einander, was ist mit dir los, was ist mit deiner Ehe, und sie gehen dann schon aufeinander ein und sie kommen sich da näher und sie sind auf einer Ebene vertraut miteinander, die sehr freundschaftlich ist, also die sind wirklich vertraut. Margaret ist hier auch gewachsen als Person. Im Vergleich jetzt zum Beispiel noch zur fünften Staffel, wo sie zwar schon immer wieder Momente hatte, wo sie als Person sympathischer geworden ist, wo sie sich entwickelt hat von diesem steifen, unsympathischen Militärknochen, der sie vorher war, als sie noch mit Frank Burns zusammen war, wird sie hier mehr zu der netten, freundlichen, nahbaren Person, die, mit der man wirklich, mit der auch Leute wie Hawkeye befreundet sein können, was in der ersten, zweiten Staffel vollkommen unmöglich gewesen wäre. Das merkt man an dieser Stelle, das merkt man aber auch an anderen Stellen. Und da passt das dann eigentlich ganz gut mit dem Duzen, dass sie sich da duzen. Es ist aber so, sie nennt ihn trotzdem Pierce. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen ist. Sie sagt Pierce zu ihm und nicht Hawkeye. Und das ist mir jetzt auch so später nicht nochmal aufgefallen, dass sie ihn Hawkeye nennt. Es kann aber sein, dass er später in der Serie tatsächlich vorkommt, dass sie ihn so anspricht. Das weiß ich jetzt nicht.
Kann es dir auch nicht sagen.
Ja, mal interessant. Ich muss mal drauf achten in Zukunft, wenn ich mir weiter Mesh anschaue, wie das mit den beiden sich so entwickelt von ihrer Freundschaft, ihrer Beziehung zueinander. Bis hin zu dem Abschiedskuss dann in der allerletzten Folge.
Ja.
Den sehr langen und innigen Abschiedskuss. Wo die anderen dann etwas betreten daneben schauen und wir sind nicht da. Aber ich finde es gut, dass sie Donald Pinups gerade losgeworden sind. Der hat tatsächlich echt nur gestört.
Ja.
Es ist natürlich hart hier. Sie beschließt ziemlich übers Knie gebrochen, ihre Ehe zu beenden. Die Ehe lief nicht gut, aber wie lange sind die zusammen? Ein paar Monate.
Ja, also in der Mesh-Realität wahrscheinlich 3 Jahre.
Naja, das ist in der Ende der 5. Staffel haben sie geheiratet. Anfang der 7. Staffel lassen sie sich schneiden. Also sind die 1 Jahr verheiratet gewesen. Nach Mesh-Realität, nach Real-Realität ein Monat oder wenig. 2.
Ja.
Und in der Zeit gab es halt nicht, aber das ist eigentlich kein Grund, um eine Ehe sofort wieder zu beenden.
Ja, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, also es ist ja, dass sie ja gar nicht weiß, dass ihr Mann oder warum ihr Mann weg ist. Erst hieß es ja, der ist jetzt für eine Woche, musste er spontan nach San Francisco. Und dann findet sie heraus, dass er sich selbst dahin hat versetzen lassen, und zwar dauerhaft. Ich behaupte jetzt mal, wenn ich jetzt auf die Idee komme, mich dauerhaft nach, jetzt müssen wir eine ähnlich weite Entfernung haben, ans Nordkap versetzen zu lassen, was auch noch nicht so weit weg wäre, würde meine weltbeste Ehefrau wahrscheinlich jetzt auch eher sagen, hast du eine Rad ab?
Ne? Ja, vollkommen verständlich. Da hast du recht. Da gebe ich dir recht. Das ist ein scheiß Move. Aber deine weltbeste Ehefrau würde zu dir sagen, hast du ein Rad ab? Und nicht einfach, nö, ich rede nicht mit dem, ich reiche die Scheidung ein. Die würde dich zumindest anscheißen. Was du dir einfallen lässt, einfach dich ans Nordkap abzusetzen oder nach San Francisco. Und Margaret sagt, nee, ich will nicht mit dem reden. Der hat sich einfach verdrückt und mit dem rede ich jetzt nicht mehr.
Ja,
aber die
Ehe war ja sowieso schon ein bisschen kacke. Die haben sie ja auch kaum gesehen. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, diese Innigkeit hatten die ja nie.
Stimmt. Ja, es ist halt eine Kriegsehe. Das, wie so viele Kriegsehen, ist die von vornherein, das ist halt das, was hier erzählt wird. Das ist dieses Narrativ der Kriegsehen, die von vornherein dem Untergang eigentlich auf schlechten Beinen stehen und von vornherein dem Untergang geweiht sind. Also Margaret sagt auch, ja, sie sagt an einer Stelle, ich bin ja selber schuld und man hat für einen Moment ein schlechtes Gefühl, weil dieses Gefühl, sie gibt sich jetzt die Schuld daran, dass ihr Ehemann sie im Stich lässt und sie sagt, schau mal, was ich mir für einen Ort für meine Ehe ausgesucht habe. Und das ist dann nochmal eine andere Aussage natürlich. Das stimmt, es ist einfach, wenn man sich dann in diesem Lager umschaut, wir kennen dieses Lager so gut, dass es für uns wie zu Hause ist, aber es gibt immer wieder solche Momente in der Serie, wie wenn zum Beispiel Winchester zum ersten Mal im Mesh-Lager ankommt oder wenn Margaret sagt, sie steht da im Lager und schaut ihr, was für einen Ort ich mir für meine Ehe ausgesucht habe, dann fällt einem erstmal auf, was für ein Drecksloch das eigentlich ist, wo die da hausen müssen. Und es ist Krieg und es ist nicht nur ein Lager, wo man den ganzen Tag im Dreck lebt, in Zelten, im Blut, im Matsch, im Alm. Es ist Krieg noch die ganze Zeit und natürlich, da kann keine Ehe von vornherein glücklich sein. Das ist die Aussage, die da dahinter steckt.
Und du darfst dann nicht mal mehr auf der Latrine rauchen, weil sie dann nebenan jetzt Benzin lagern.
Das ist auch eine tolle Maßnahme.
Wahrscheinlich hebt der eine Geruch den anderen auf.
Möglich. Das ist das, was dieser Krieg braucht, eine gute 1-Cent-Zigarre. Winchester am Anfang neben Klinger steht und ihm die Zigarre aus dem Mund nimmt und ausdrückt.
Befehl ist Befehl. Befehl ist Befehl.
Vorsicht geht vor. Puck.
Weil ich auch das Bild sehr schön finde, Klinger mit diesem Kotzbalken im Mund und seinen Lockenwicklern und dieser Haube. Das ist so.
Es ist schon herrlich. Ich bei Klinger, es ist okay, dass er irgendwann aufhört, Fummel zu tragen. Das ist okay, dass sich Jamie Farr dagegen entschieden hat und dass Klinger irgendwann seriöser wird. Aber es ist auch einfach schade, weil solche Anblicke einfach herrlich sind. Sowas, es sieht einfach toll aus. Klinger mit den Lockenwicklern und der Haube und der Zigarre im Mund. Ist einfach gut. Der hat gar keine große Rolle in dieser Folge, aber er kommt ein, zweimal kurz vor. Ich glaube, nur beim Morgenappell und beim nächsten Morgenappell, wo er dann, glaube ich, nur Ohrringe trägt und verkatert aussieht. Ich bin hier, immer noch hier. Aber es ist schön. Ich mag diese kleinen Momente.
Ja.
Ach ja. Warum der Fahrer von dem Major am Ende, als der Major sagt, ja, sie können mal hier auf die Latrine gehen und der Fahrer sagt, das verkneife ich mir lieber, habe ich nicht verstanden. Der schaut auf die Latrine und sagt, ach nee, muss nicht sein. Wegen dem Benzin.
Weil es nach Benzin und nach Diesel stinkt. Oder er raucht gerne auf dem Klo.
Wahrscheinlich, ja. Der ist ein intelligenter Fahrer. Ja. Der sofort weiß, was da los ist. Und darf der Fahrer auch mit auf die Party? Oder muss der draußen im Jeep warten, während der rothaarige Major sich besäuft auf der Party?
Der Fahrer darf garantiert nicht mit auf die Party, weil er ist ja kein Offizier.
Genau. Es waren ja auch Mannschaftsgrade auf der Party. War ja nicht im Offizierscasino und das ist ja die sowieso.
Die gehören ja dann zur Familie.
Und er ist vor allem komplett grün. Der hat keine roten Haare.
Ja.
Und dieser Major ist ein echter Major. Der lässt nicht einfach irgendeinen Fahrer, irgendeinen Gefreiten da mitfeiern, wenn er auf eine Party eingeladen wird.
Richtig, weil hinterher trinkt der ja auch was.
Ja.
Und
der muss noch fahren.
Er muss ja noch fahren.
Ja. Der Einzige wahrscheinlich in ganz Korea, der noch fahren muss, deswegen nichts trinken darf.
Ja, weil der Major muss ja wahrscheinlich an einen wesentlich sichereren Ort zurück mit einer vernünftigen Scheißhauseinrichtung. Und er möchte auf gar keinen Fall über Nacht dann da bleiben müssen und eventuell sich dann dort lösen.
Ach Gott. BJ, wie magst du BJ lieber, mit oder ohne Schnurrbart?
Mit.
Mit, oder?
Irgendwie ja, mit.
Irgendwie mit. Es gibt diesem Gesicht sowas, so eine Abrundung.
Ja.
Sowas Harmonisches.
Und ich finde, er ist auch ein Mensch, dem Schnurrbärte stehen. Irgendwie macht ihn das sympathisch.
Mhm. Naja, so die Nase, das Kinn, da passt einfach ein Bart gut dazwischen und das unterteilt das. Der sieht tatsächlich mit Schnurrbart intelligenter aus als ohne, finde ich.
Ja, und hat sowas Großväterliches, obwohl er noch sehr jung ist. Aber es hat halt was, gibt eine Reife mit. Sagen wir mal so.
Das stimmt, ja. Gut, der wird aber auch sehr schnell grau innerhalb der Serie.
Wir im Krieg auch.
Wir werden wir ja alle, haben wir ja festgestellt. Ja, und er hat sich den Schnurrbart sogar auf die Maske geklebt, auf die OP-Maske. Das ist ein Statement, der Schnurrbart. Da war wirklich auf der OP-Maske so ein kleiner Schnurrbart aufgemalt.
Das habe ich jetzt gar nicht drauf gehabt.
Mhm.
Ich weiß nur, dass er irgendwann seinen halben Schnäuzer verliert.
Echt?
Bei irgendeiner Scherzaktion.
Ja, das stimmt. Und Hawkeye lässt sich irgendwann mal ein Schnurrbart wachsen, weil er komischer wirken will dadurch. Weil er die Theorie hat, dass BJ nur deswegen komisch ist, weil er einen Schnurrbart hat.
Ja.
Wie Charlie Chaplin wahrscheinlich. Der große Diktator.
Ja, die großen Komiker haben alle einen Schnurrbart.
Das ist eine sehr gewagte These. Mir fällt da jetzt eigentlich nur Oliver Hardy ein.
Ja, sag ich doch.
Ach so.
Alle Oliver Hardys, die große Komiker waren, hatten einen Schnurrbart.
Okay. Die Schnittmenge ist mir etwas suspekt, aber bitte.
Was im Umkehrschluss nicht zwingend bedeutet, dass Menschen ohne Schnurrbart keine guten Komiker sein können.
Ach so. Ah, okay. Nee, okay, die Logik, die hinkt, aber wir lassen es mal. Das ist
eine vollkommen schwachsinnige These, aber ich finde, man sollte sie mal aufstellen.
Okay. Ich habe noch irgendwas aufgeschrieben, was es Wichtiges gibt. Gar nicht so viel. We who are about to die salute you. Das sagt Hawkeye im Original, als sie ihm kopfüber in die Farbschüssel tunken. Im Deutschen sagt er irgendwie, die Farbgeweihten grüßen dich. Das ist schöner, tatsächlich in den Untertiteln, da steht nämlich auf Deutsch, wir die Rotgeweihten grüßen dich. Das ist tatsächlich eine schönere Übersetzung von We Who Are About To Die, nur dass Die, D-Y-E, geschrieben färben bedeutet. Also Haare färben.
Ach.
Und das ist We Who Are About To Die, Salute You, das ist Morituri Te Salutant. Das ist der Gladiatorengruß. Wir, die dem Tode geweiht sind, grüßen dich, O Cäsar.
Ja.
Die, die, my darling, die. Eine sehr schöne Episode aus der Zeichentrickserie MTV's Daria. Kennst du die noch? Spin-off aus Beavis und Butthead? Daria, die mit der Brille, die monotone Stimme.
Schwarze Haare da so?
Braune Haare, Brille, monotone Stimme. Und ihre Freundin will, dass Daria ihr die Haare orange färbt oder Tigerstreifen. Und Daria verpfuscht das. Und das bringt die ganze Freundschaft ins in Gefahr und die Serie hat immer herrliche Titel mit herrlichen Wortanspielungen und der Titel, das weiß ich, weil ich die DVD hier habe und die neulich noch gesehen habe, Die, my darling, oder die, my darling, die, stirb, mein Schatz.
An die Serie erinnere ich mich, aber ich war dann mehr Beavis und Butthead.
Ja. Ja, waren wahrscheinlich viele. Beavis und Butthead hatte mehr Kultcharakter, glaube ich.
Und es war primitiver.
Es war primitiver, das stimmt.
Also mehr
Kackerwitze. Daria hatte mehr intellektuelle Qualität.
War ich damals überhaupt nicht.
Tja.
Noch weniger als heute.
Wer war das schon?
Also.
So. Ich bin durch. Ich habe meinen Pulver verschossen.
Ich gucke mal kurz nach meinen Notizen.
Ob du irgendwo welche hast. Jetzt raschelt er mit Papier. Jetzt schon wieder diesen komischen Teebeutel, den er mir da in die Kamera hält. Warte mal, jetzt hält nichts anderes. Aber da muss ich jetzt, wenn ich das könnte, nee, kann ich nicht einen Screenshot machen, aber irgendwie funktioniert das wieder nicht. Moment.
Vogelfutterwahlwerbung.
Naja. Ja, ich habe es fotografiert. Kannst du es wieder wegnehmen? Die Wahl ist vorbei und die Partei hat nicht gewonnen. Was hältst du mir das noch ins Bild?
Es liegt hier halt rum.
Aha. Hättest du wenigstens irgendwelche Vögel damit füttern können? Dann wäre das.
Ja, das vergesse ich ja immer, wenn ich dann draußen.
Die Nachbarn mit Vogelfutter bewerfen. Vielleicht picken sie es ja auf.
Das wäre lustig. Mit Meisenknödeln.
Das ist wie der Comic Get Fuzzy. Es gibt einen schönen Comicstrip Get Fuzzy. Es geht um um Haustiere. Und der Hund aus dem Comic sieht, wie sein Mitbewohner eine fiese kleine Katze die Eichhörnchen mit kleinen, harten, runden Gegenständen bewirft. Um die Eichhörnchen zu vertreiben und zu verjagen, sie mit harten Gegenständen bewirft. Und dann schauen wir an, das sind Nüsse. Das ist nicht optimal. Ja. Du könntest die Nachbarn damit bewerfen, aber am Ende fütterst du sie nur und dann vermehren sie sich.
Dann gehen sie nicht mehr weg.
Gehen sie nie wieder weg, weil sie gefüttert werden. Man darf die Nachbarn nicht füttern. Dann bleiben die, gehen nicht mehr weg. Dann wird man die nie mehr los.
Oh mein Gott!
Du darfst ihnen keine Namen geben!
Und fütter sie niemals nach Mitternacht. Nie
nach Mitternacht Futter. That's not optimal. Das ist nicht optimal.
Also meine Notizen sind tatsächlich jetzt auch durch. Also ich habe.
Du hast keine.
Ja, ich habe keine.
Das ist keine Schande, das darf man zugeben. Ich habe nämlich ganz oft auch keine. Du hast ein leeres Blatt mir gerade in die Kamera.
Das ist meine Notiz.
Toll. Das ist wahrer Minimalismus. Moment, jetzt muss ich schon wieder ein Foto davon machen. So, Moment.
Ich habe dabei wirklich blöd geguckt.
Sind wir bescheuert. Was machen wir? Das ist ein Audio-Podcast. Es ist neulich schon. Ich hab ein Feedback von Enervisio bekommen, weil wir in der letzten Folge in Data Science oder vorvorletzten Folge ganz lang über meine Bilder geredet haben und mir erst jetzt aufgefallen ist, ja, in den Shownotes auf meiner Seite kann man die Bilder sehen, aber leider nicht auf Enervisio, weil ich da ein Titelbild mit Data Science. Oh. Und wir reden da eine Viertelstunde lang drüber. Ist genauso wie mit den Bildern, die wir hier machen, mit den Screenshots. Ich mache die eigentlich nur, damit ich hinterher weiß, mit wem ich aufgenommen habe, weil ich mir das nicht merken kann. Ich werde alt.
Aber du siehst meinen Schrank hinter
mir. Der ist schön, der ist weiß, der ist wundervoll. Und ja, toll. Wenn ihr dann auf die Shownotes geht, liebe Zuhörer, dann seht ihr auch Tobis Schrank hinter euch, also hinter ihm. Also,
also hinter mir und hinter dem, was ich in die Kamera reinhalte.
Hinter dem, was ich in die Kamera Ja, ich habe hier noch Schlussbild stehen. Ich mag dieses Schlussbild sehr schön. Hawkeye, der in beiden Morgenappellen in einem Rollstuhl sitzt und pennt. Und dann, als die Hubschrauber kommen, zieht BJ ihn im Rollstuhl hinter sich her. Hawkeye wacht auf, schaut nach oben und latscht so aus dem, aus dem Rollstuhl raus, steht so in der Bewegung auf und macht dann schon so einen Schritt zur Seite, um quasi Richtung OP zu gehen, schaut aber noch so verkniffen nach oben zu den Hubschraubern. Es ist ein total, so eine total schöne, fließende Mini-Bewegung und es bleibt so im Schritt das Standbild eingefroren stehen. Ich finde das ein sehr schönes Schlussbild.
Ja.
Vor allem, weil man halt sieht, Hawkeye steht aus dem Stuhl auf und es wirkt so im ersten Moment, als ob er weggehen will, während alle anderen nach links aus dem Bild gehen Richtung Hubschrauberplatz oder OPs. Und Hawkeye, der erst so weggeht und man hat so das Gefühl, der will wieder abhauen und dann macht er aber schon so den Schritt in die richtige Richtung, um den anderen hinterher zu gehen. Also das ist so eine Bewegung, die mir als Animator einfach gut gefallen hat. Sowas mag ich.
Und er schließt sich wieder der Masse an.
Er schließt sich wieder der Masse
an. Macht keinen sonstigen Alleingang.
Genau, keine Extrawürste mehr. Jetzt ist er wieder Arzt im und er ist wieder grün. Sie sind wieder alle grün. Also sogar Klinger ist bei dem Morgenappell grün. Er trägt zwar seine Ohrringe, aber ansonsten trägt er Uniform. Und Hawkeye trägt auch grün. Der hat in dieser ganzen Folge entweder grün oder weiß getragen. Der hat kein Hawaii-Hemd und nix. Ich glaube auch bei dem Morgenappell. Aber im ersten, da bin ich mir nicht sicher, ob er da vielleicht einen Bademantel anhat. Das kann sein. Aber bei dem zweiten Morgenappell hat er auch einfach wieder nur seine grünen Army-Klamotten an.
Ja. Der grüne Kobold.
Ein Mann sieht grün, ja. Der grüne Kobold. Ja. So. Ja, dann würde ich sagen, könnten es noch irgendwo hin abschweifen, aber man sollte es auch
nicht. Das könnten wir definitiv. Wir könnten über Vampire nochmal reden.
Aber man muss es ja auch nicht erzwingen. Man muss es nicht erzwingen. Vielleicht hast du ja Lust, wenn ich demnächst mit Gregor über. Wir wollen tatsächlich, das haben wir vor, über einen schönen Vampirfilm reden. Vielleicht hast du ja auch Lust, dazu zu kommen. Dann können wir das vertiefen. Ja,
das können wir mal schauen. Kann aber erst ab September.
Ja, das ist okay. Wir machen hier vor dem Mikroplanung, was wir eigentlich nicht machen sollten. Aber deswegen werden wir jetzt hier nicht weiter über Vampire reden, weil es ist tatsächlich eine Vampirfolge in Planung. Und alles, was wir jetzt hier sagen, ist vollkommen redundant. Tolles Wort. Ich bin eloquent. Das habe ich noch nicht festgestellt.
Du bist so eloquent.
So eloquent. Wieder mal. Eloquent wie Sau. So. Nee, hier steht auch echt nichts mehr. Außer, ach nee. Der Bacon Switch steht hier noch.
Der Baker Switch?
Der Bacon Switch. Bacon Switch.
Bacon Switch.
Der Speck Switch. Der Speckaustausch. Hawkeye und BJ, die im Messezelt am Anfang beim Frühstück sitzen und sich gegenseitig den Speck von ihrem Tablett auf das Tablett des anderen schaufeln, weil sie den so eklig finden. Warum sie ihn überhaupt genommen haben, weiß ich nicht.
Vielleicht brauchten sie Kalorien.
Ja, und haben sich es dann nochmal anders überlegt.
Ja.
Nee, okay, steht hier echt nichts mehr Schlaues. Das war's. Dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge genau da, wo Margaret mit ihrer Ehe ist. Am Ende.
Ende.
Am Ende. In die Brüche gegangen ist die Folge.
Am Ende, ganz unten.
War kurz und schmerzvoll und jetzt ist sie vorbei. Donald Penobscot ist Geschichte. Endlich.
Yay. Party.
Sein Auftritt war kurz und nutzlos. Aber immerhin, Margaret kann sich jetzt weiterentwickeln, weg von ihrem blöden Penobscot.
Ja, sie hat sich losgesagt von den Fesseln der Ehe.
Ist eigentlich komisch, dass man diesen Typen nicht mag. Warum mag man den nicht? Weil er ein Störfaktor einfach war.
Er kommt von außen in diese Serie rein, war Thema, war aber selten da.
Ja, aber wir mögen
war
ja
auch nicht wirklich sympathisch.
Ja, natürlich, das kommt dazu. Ich wollte gerade sagen, wir mögen Sparky. Der Typ, den man auch nie sieht, mit dem Raider und später Klinger immer telefoniert. Oder ich glaube, es kann sogar sein, dass man ihn einmal sieht, aber Sparky ist sympathisch.
Sparky ist sympathisch.
Obwohl man eigentlich nichts über ihn weiß.
Nee, aber Margaret war ja auch nicht von vornherein Sympathieträger. Und Penobscot ist halt jemand, der sich mit einem Nicht-Sympathieträger eingelassen hat.
Stimmt.
Das hat sich dann geändert irgendwann. Also.
Aber jetzt nicht, nicht unbedingt durch Penobscot, sondern bestenfalls parallel zu Penobscot.
Ja.
Weil dadurch, dass sie Penobscot hatte, hatte sie nicht mehr Burns. Sie war nicht mehr das Houlihan-Burns-Duo. Und das hat dadurch ist Margaret gewachsen und Burns aus der Serie verschwunden. Und Penobscot hatte keine Möglichkeit, irgendwo hinzuwachsen, weil er ja nie da war, außer zweimal. Und da war er beide Mal entweder eine Wurst oder ein Arsch.
Ja. Und Penobscot hat letztendlich dafür gesorgt, dass Burns die Serie, den Krieg verlassen hat. Und Burns mochten wir ja irgendwie.
Ja, das ist das Verrückte. Man mochte Burns. Und so sehr ich es ja auch mag, dass Winchester da ist, der wirklich eine ganz tolle Figur ist, so schade finde ich, dass Burns verschwunden ist. Beide hätten zusammen nicht existieren können. Einer musste den anderen ersetzen. Burns und Winchester, es hätte nicht zusammen funktioniert. Es kann nur einen geben. Und es ist natürlich, es wäre ewig schade, wenn Winchester nie ins Lager gekommen wäre. Aber dass Burns verschwunden ist, war schade.
Ja. Und darum können wir Penobscot nicht leiden.
Das,
unter anderem.
Das ist wohl der Grund.
Wir sollten ihn mit Nüssen bewerfen.
Genau. Mit kleinen, harten Gegenständen. Aber die isst er dann am Ende noch. Das ist nicht optimal.
Und dann bleibt er.
Dann bleibt er. Das ist gut. Sie haben ihn nicht mit Nüssen beworfen, sonst wäre er geblieben. Tja, okay. Dann haben wir das auch geklärt. Das war jetzt das Resümee der Folge? Wir müssen doch ein Resümee ziehen, ein Fazit. Was machen wir denn mit dieser Folge?
Ein Jamie-Fazit.
Aber kann man zu dieser Folge überhaupt, wir haben eigentlich alles schon gesagt, es ist halt eine schöne, irgendwie eine nette Folge, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, nachdem ich die jetzt, glaube ich, in letzter Zeit 3-mal gesehen habe, vor ein paar Wochen, dann vor einer Woche und jetzt heute nochmal, so richtig geil finde ich die nette Folge. Ich finde sie anstrengend.
Also sie hat schöne Elemente.
Ja. Es spielt wieder viel draußen. Das finde ich immer gut, wenn man viel draußen im Griffiths Park gedreht hat. Das mag ich einfach. Es gibt immer schöne Atmosphäre. Aber irgendwie ist das so eine unrunde Folge, die so eigenartig konstruiert ist und viel zu viele Sachen gleichzeitig erzählt. Die Margaret Penobscot-Handlung, die Hawkeye-Handlung und irgendwie werde ich nicht richtig. Jetzt nach mehrmaligem Schauen werde ich nicht wirklich warm mit der Folge. War jetzt nicht so eine. Es war meine Entscheidung gewesen und ich fand es auch richtig, dass wir das gemacht haben, einfach um die Penobscot-Kiste abschließen zu können. Deckel drauf und zu, aber weiß nicht. Gibt bessere.
Natürlich gibt es bessere, aber auch über. Jetzt kommt wieder was Philosophisches. Um die Sonne, das Licht wertzuschätzen, muss man auch den Schatten kennen.
Meine Güte.
Das war jetzt ein bisschen sehr dick, aber mir ist gerade auch nichts
noch Intelligenteres, dass du hättest ignorieren können, um diesen Satz zu sagen.
Das Intelligenteste für die ganze Woche, mehr kann er nicht
mehr. Ja, gut, wir haben. In letzter Zeit so wenig über MASH geredet. Es war jetzt einfach mal gut, mal 2 Folgen MASH hintereinander zu besprechen. Dafür ist dieser Podcast ja auch da. Also zumindest ursprünglich mal gewesen. Und dadurch ist auch das hier berechtigt. Mal schauen, was so in nächster Zeit noch kommt an MASH-Folgen. Meine Nase ist zu und verstopft, so wie Winchesters Nase in der Folge, über die wir nicht gesprochen haben. Ich kann definitiv nicht das Kommando über diesen Podcast übernehmen. Du bist dran, Tobi. Mach die Verabschiedung.
Wir danken euch alle sehr fürs Zuhören. Es hat uns eine große Freude gemacht, euch auch etwas näher über Vampire was zu bringen. Und verbleiben mit einem fröhlichen Trillerpfeifen und Trompetentürö Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
Ihr Hasen.
Warum mache ich das immer, wenn du das so gut kannst? Tschüss.
Tschüss. Tschüss.